Was mich beim Scheinfasten wie beim Heilfasten halt beeindruckt, ist diese Schnelligkeit der Wirkung. So ein bisschen leiden wir ja, denke ich, doch alle drunter, dass man immer so, man muss ja immer so viel machen und da muss man jeden Tag zum Sport und dann sieht man nach einer gewissen Zeit Wirkung. Beim Heilfasten und beim Scheinfasten ist das wie man sagt, so bam. Ne? Also man startet und schon am zweiten, dritten Tag denkt man, huch.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Wir leben in einer Welt des Überflusses, in der ständige Verfügbarkeit von Essen zur Norm geworden ist. Doch was passiert mit unserem Körper, wenn wir bewusst darauf verzichten? Nicht komplett, sondern so, dass wir ihn täuschen und dennoch all die positiven Effekte des Fastens erzielen. Professor Dr. Andreas Michalsen ist einer der führenden Experten für Naturheilkunde und Ernährungsmedizin in Deutschland. Als Chefarzt der Abteilung für Naturheilkunde am Emanuel-Krankenhaus Berlin und Professor an der Charité erforscht er die heilende Kräfte von Fasten, Ernährung und traditionellen Naturheilverfahren. Mit seinen Büchern und Vorträgen vermittelt er wissenschaftlich fundierte Ansätze für Gesundheit und Prävention auf eine inspirierende und verständliche Weise. Und deshalb sage ich herzlich willkommen, Professor Dr. Andreas Michalsen.
Ja, hallo Nils.
Lieber Andreas, hast du den letzten Sonntag auch gefastet?
Also mein letztes Fasten liegt schon ein bisschen weiter zurück.
Okay,
ich habe vor Weihnachten gefastet.
Vor Weihnachten.
Ja, vor Weihnachten ist ganz klug, weil dann kommt ja Weihnachten.
Ja, das stimmt. Wir nehmen jetzt hier Ende Februar auf, insofern sind es ja nicht ganz 2 Monate her.
Ja, genau.
Ja, sehr gut, sehr gut. Du giltst ja in Deutschland eigentlich so als der Fastenpapst. Was begeistert dich denn an dem Fasten so sehr?
Ja, mich begeistert natürlich grundsätzlich die Naturheilkunde und die Möglichkeiten, wie wir aus eigenen Kräften gesund bleiben können. Und wenn man da alles, was an Erfahrung und Wissenschaft da ist, wenn man das einfach mal grob zusammenfasst, dann sind das 3 Dinge. Dann ist es halt Sport, Bewegung und dann ist es Ernährung. Und dann ist das, was eben oft ein bisschen runterfällt, das Fasten. Das wissen einfach viele Leute nicht, dass das Fasten eine extrem mächtige, wirksame Präventionsmaßnahme ist.
Du sprichst ja auch von der Heilung durch Weglassen. Also wie kam es, dass diese Philosophie so sehr zum zentralen Teil deiner Arbeit wurde?
Ja, das hat natürlich mit unseren Lebensgewohnheiten zu tun. Ne? Also sagen wir mal, das Fasten wäre jetzt sicherlich nicht so eine hochwirksame Methode geworden, wenn wir immer noch wie unsere Urahnen immer mal wieder Hunger leiden müssten und eigentlich eher Sorgen haben, wie wir uns jeden Tag satt kriegen. Aber die Situation hat sich ja brachial verändert. Überernährung ist ja das Problem. Und jetzt kann man immer eine Diät machen, das wirkt nicht, das wissen wir wissenschaftlich, sondern die kluge Art und Weise, unserem Körper das zu geben, was er eigentlich will, ist immer mal wieder zu fasten. Und das ist wie sozusagen ein permanenter Reset, was der Werkseinstellung unseres Körpers letztlich sehr, sehr gut tut.
Ja, es ist ja ganz interessant. Es gibt ja, ich sage ja gerade, wir nehmen hier im Februar auf und da gibt es ja immer noch ganz viele Leute, die bei Instagram immer regelmäßig posten, dass sie Eisbaden gehen.
Ja.
Und auch das sind ja Stressoren. Oder wir haben ja gerade kurz im Vorgespräch auch über Sauna gesprochen. Also alles sind ja in dem Sinne Stressoren auf den Körper, die im Grunde genommen eigentlich ihn in eine Notsituation bringen. Entweder extreme Hitze, extreme Kälte oder extremer Essensentzug.
Genau, das ist im Prinzip das Elixier des Lebens, des guten Lebens, was du da ansprichst. Ne? Klar, das eine ist, es muss so viel da sein von allem, dass wir gut überleben. Ne? Das heißt, Ernährung muss grundsätzlich schon ein bisschen da sein, Mikronährstoffe und eine Heizung, damit wir nicht erfrieren, ist auch gut. So, aber wenn wir in einer Komfortzone sind, funktioniert unser Körper nicht gut, dann vernachlässigt er sich. Ne? Und das holen wir uns natürlich auch mit Kälte zurück, ne, mit einem Eisbad oder mit einer Kältekammer, aber eben auch ziemlich einfach mit dem Fasten. Ne.
Ich habe durch dich, ich glaube sogar genau genommen durch das erste Buch, was ich von dir gelesen habe, das Thema Scheinfasten das erste Mal kennengelernt. Und das klingt ja erstmal so ein bisschen nach so einem kleinen Trick, sage ich mal sowas. Ich habe es ja auch in der Einladung so ein bisschen erklärt. Deswegen erklär uns doch mal, was ist denn genau Scheinfasten und was unterscheidet es von anderen Fastenmethoden?
Ja, genau. Das Scheinfasten, ich meine, das Wort, das klingt auch so ganz glücklich bin ich über das Wort nicht. Im Englischen heißt es ja Fasting Mimicking Diet, also das Fasten imitierende Diät. Das ist ein ganz klein bisschen eleganter, finde ich. Das kommt wirklich pur aus der Wissenschaft. Also das Fasten selber, das Heilfasten ist ja eine ärztliche, eine medizinische Tradition. Ne? Buchinger oder Meyer, das waren einfach Pioniere, die haben das mal rausgefunden, das tut irgendwie gut, wenn man fastet. Ne? Und das Scheinfasten ist wirklich aus der Wissenschaft gekommen. Da ist Walter Longo zu nennen, Professor aus Kalifornien, der, wenn ich mit ihm gesprochen habe, damals übers Fasten, hat er immer gesagt, das können die Amerikaner nicht. Die Amerikaner können nicht gar nichts essen. Und die können auch keinen Einlauf oder solche Dinge machen, die beim Heilfasten Tradition waren. Und er hat aber gesehen, wie hochwirksam ist. Und dann hat er einfach da, man würde sagen medizinisch, er hat das hochtitriert. Ne? Er hat geguckt, wie viele Kalorien kann ich geben und was kann ich eigentlich essen, bis ich an die Grenze vom Fastenmodus komme. Und so ist dann das Scheinfasten entstanden. Also er war dann irgendwo bei 600-700 Kalorien, musste vegan sein und hat er gesagt, bingo, ich habe immer noch die Effekte des Fastens, aber es ist nicht mehr so radikal, wie was ihr Deutschen da macht.
Und ist es denn wirklich die vollen Effekte oder ist es so Pareto-Prinzip, so dass man eigentlich mit so 80-20-Regel, sage ich mal so, also dass man...
Also, ja, ein bisschen besser als Pareto. Also wenn ich die Daten so übereinander lege, ne, also wir machen ja auf beiden Seiten des Atlantiks sozusagen die Studien, dann würde ich sagen 85% bis 90%. Also ein bisschen besser als Pareto sind. Aber das ist doch toll.
Das ist total toll.
Ich meine, und dafür ist es so einfach, dass man es wirklich auch, und das ist für mich der entscheidende Vorteil, im Alltag einbauen kann. Man muss da jetzt nicht einen Urlaub planen.
Also ich kann es jetzt eben halt aus meiner Erfahrung dann sagen, ich habe es jetzt ja dank dir schon sehr häufig gemacht und da ist es so, dass ich total gut noch weiter arbeiten kann, während ich dieses absolute Heilfasten auf null runterfahren, bei mir irgendwie nicht gut funktioniert. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass man scheinbar, ich weiß gar nicht, was es ist, mein Stoffwechsel so aktiv ist oder was auch immer, auf jeden Fall ist es immer so, dass ich so dermaßen dann kraftlos irgendwann werde, dass ich so am dritten Tag, kann ich eigentlich fast nur noch liegen, so nach dem Motto. Also es ist wirklich so, dass ich, also jetzt beim normalen, beim wirklich Null-Null-Fasten, habe ich wirklich massive Probleme, habe ich auch immer massive Kreislaufprobleme. Und das zum Beispiel ist etwas, was ich beim Scheinfasten alles gar nicht so kenne.
Genau. Ich meine, es ist schon so natürlich, das Heilfasten ist auch eine wunderbare Methode, aber du hast das eigentlich auf den Punkt gebracht. Es ist schon so, das Heilfasten funktioniert wirklich dann besser, wenn man wie in einer Art Kur ist oder wenn man sich wirklich Zeit dafür nimmt, weil der Körper da doch noch ein bisschen mehr in die Knie geht. Medizinisch ist es wirklich auch top, aber eben, es kommt ja noch ein Punkt, Longo hat proklamiert, hat herausgefunden, wenn man diese wunderbaren Effekte, diese verjüngenden Effekte, wenn man das alles habe, dann reicht es nicht einmal im Jahr zu fasten.
Das weiß ich.
Ja. Und deswegen ist es natürlich so wichtig, dass, wenn man jetzt sagt, man soll 4-mal oder 6-mal im Jahr fasten und jedes Mal ist man für eine Woche völlig aus dem Verkehr gezogen, dann ist das eine unrealistische Empfehlung.
Naja, und das, was ja wirklich schön ist auch daran, dass man, umso häufiger man es macht, umso mehr geht der Körper dann ja auch drauf ein. Das heißt also, während bei mir das schon, wenn ich es länger nicht gemacht habe, so insbesondere der zweite Tag, wo es dann, also kann man ja gleich erklären, was da passiert, aber dass der zweite Tag bei mir schon echt hart ist, so muss ich sagen, ist wirklich kein guter Tag. Und wenn man das dann mit geringeren Abständen macht, dann wird das weniger schlimm.
Genau, das ist auch total faszinierend. Ne? Also beim Sport ist es trivial, da wissen wir alle, das erste Training ist nicht schön und das zehnte, da fliegt man. Und beim Fasten ist es letztlich ähnlich. Ne? Es ist ein Trainingseffekt auf zellulärer Ebene, das hat Mark Matzen, auch ein renommierter Wissenschaftler, an Mäusen herausgefunden. Aber das spürt man auch selber. Das erste Fasten, würde ich jetzt auch sagen, sage ich auch immer meinen Patientinnen und Patienten, das erste Fasten ist jetzt wirklich keine ganz schöne Experience. Aber je öfters man es macht, desto besser. Ne?
Dann müssen wir jetzt mal für unsere HörerInnen auch mal erklären, wie läuft denn so ein Scheinfasten ungefähr ab? Das heißt also, du hast jetzt ja ein Buch dazu geschrieben, es ist ein 5-Tage-Programm und du hast ja aber auch eine Box, die du da verkaufst, Salufast, wo auch so ein 5-Tage-Programm ist. Ja. Ich kenne diese Boxen eben halt, dank dir ganz gut. Und jetzt ist aber nochmal die Frage, einmal erklärt, wie läuft das ab? Also eigentlich fängt es ja bei Tag 0 an, so, oder?
Genau. Also es ist so, vor dem Scheinfasten, wie auch vor dem Heilfasten, sollte man gucken, dass man nicht ganz über die Stränge schlägt, damit der erste Fastentag nicht dadurch belastet ist. Also wenn man jetzt irgendwie einen riesen Rumpsteak essen würde und noch eine halbe Flasche Wein trinkt, das ist kein guter Ausgangspunkt für ein Scheinfasten. Man sollte wirklich am Tag vorher schon ein bisschen gesund und leicht verdaulich essen.
Schon ein bisschen reduzierte Kalorien. Ein
bisschen reduzierte Kalorien, aber jetzt ohne irgendeine Maßgabe, also einfach ein bisschen aufpassen. So. Und dann die 5 Tage vom Scheinfasten, das ist relativ einfach. Man sollte immer unter 700 Kalorien im Schnitt bleiben.
Insgesamt.
Insgesamt, ja, genau. Wohlgemerkt, genau. In dem Buch sind Rezepte. Der Charme der Box ist natürlich, da ist es schon abgewogen, da braucht man sich dann darum nicht zu kümmern. Es kommt jetzt auch nicht auf die eine Kalorie an, aber das Prinzip ist, man fängt mit etwas mehr an, dann arbeitet man sich so runter auf 650 so am dritten, vierten Tag und dann geht man wieder ein ganz klein bisschen hoch. Man bleibt aber immer unter dieser Schwelle, wo der Körper denken und glauben könnte, ach, ich krieg wieder regulär Futter.
Ja, und dann ist es ja so, dass man eigentlich, so kenne ich zumindest aus deinen Boxen, dass es jetzt morgens so, dass man eben halt schon so ein kleines Porridge oder irgendwie sowas hat. Das ist genau. Eben halt nur deutlich weniger, als man vielleicht sonst gewohnt ist.
Ja, genau.
Und man hat dann ein Mittagessen, da fällt mir jetzt ein, was mir gut geschmeckt hat, so ein Linsendali hier zum Beispiel.
Also Linsendal oder eine Tomatensuppe. Und genau, das sind halt kleine Portionen. Da wird manchmal dann die Kritik formuliert, der sagt, ja, aber dann ist es doch leichter, gar nichts zu essen. Ich würde da widersprechen. Ich finde schon, dass so eine kleine Menge was Warmes im Bauch, das befriedigt einen erstmal und man kommt dann doch besser über den Tag. Aber wie gesagt, dadurch, dass es keine tierischen Proteine enthält und zuckerarm ist, es muss nicht komplett zuckerfrei ist und so, bleibt der Körper trotzdem im Fastenmodus. Ja, und dann hat man diese kleinen Mahlzeiten, das sind drei, das könnten natürlich auch zwei sein, aber man hat sich da mal so, also Longo hat das einfach auch so dann formuliert. Ja, und dann zieht man das durch.
Ne? Genau, also ich hatte jetzt nochmal so einen exemplarischen Tag, also morgens so ein kleines Porridge, mittags dann so ein Linsendal und abends dann eine Suppe. So,
ja, genau, genau.
Das wäre so quasi so ein klassischer Tag. So ähnlich wird es wahrscheinlich in deinem Buch auch dann sein, dass man dann im Grunde genommen eigentlich da Rezepte für morgens, mittags, abends hat.
Genau, und da ist natürlich viel Abwechslung drin, das heißt, man kann sich auch ein bisschen was persönlich zusammenstellen, genau, und dann einfach gucken, wie man da schön durchs Fasten kommt. Wichtig auch nochmal, beim Heilfasten hat man früher auch gesagt, das sollte kein Salz zu sich genommen. Das Thema ist eigentlich abgeräumt. Also deswegen darf da auch Salz rein. Ne? Sondern man hat sogar eher festgestellt, dass es auch ein bisschen für diese Kreislaufprobleme und so verantwortlich ist, wenn gar kein Salz reinkommt. Klar, jemand, der extrem Bluthochdruck krank ist, da würde ich immer noch sagen, der soll wenig salzen. Aber das ist kein Thema. Salz und Gewürze können rein. Und wenn ich da gerade noch am Erzählen bin, was rein kann, das ist vielleicht auch nochmal eine Neuerung. Man kann durchaus auch Kaffee dazu trinken.
Oh, auf die Getränkefrage kommen wir gleich.
Ah, da noch. Kommen wir noch drauf.
Aber ja. Ich möchte jetzt erstmal, nachdem jetzt hoffentlich jeder verstanden hat, wie einfach es eigentlich funktioniert, vielleicht einfach mal jetzt auf die wirklich positiven Effekte. Du hast schon was von der Verjüngung gesprochen. So. Also, der sind so ein paar Begrifflichkeiten in deinem Buch von der Autophagie und der Zellreinigung. Wie würdest du denn jetzt einem Laien erklären, was ist Autophagie und Zellreinigung?
Genau, also die Zelle über das Leben hinweg, über die Monate und die Jahre, die muss ja eine extreme Arbeit leisten. Also da kommt immer die Energie rein, die Zucker, sie muss immer die Proteine aufbauen und muss gucken, dass wir letztlich leben und funktionieren. Und natürlich wie bei jeder Maschine, irgendwo ist eine Zelle auch eine Maschine, sagen wir mal, eine sehr komplexe. Passieren da halt auch, entstehen da Abfälle oder Rückstände oder was auch immer, das ist ganz normal. Und die sammeln sich an über das Leben. Und es ist noch nicht alles zu Ende erforscht, aber man geht schon heute davon aus, dass entzündliche Erkrankungen, rheumatische Erkrankungen, Schmerzerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, dass das alles mit diesem Problem zu tun hat. So, und es gibt wenig Möglichkeiten, dass die Zelle sich selber reinigt. Aber eine und das Mächtigste ist die Autophagie. Das heißt, wenn die Zelle Zeit und Muße hat, das muss sie nämlich haben. Sie darf nicht damit beschäftigt sein, gerade das Riesentiramisu jetzt zu verdauen. Wenn sie Zeit hat, dann guckt sie in der Zelle rum und identifiziert alte Proteine, nicht mehr funktionstüchtige Organellen wie Mitochondrien, umschließt die mit einer Membran, leitet da abbauende Enzyme rein und recycelt das. Das heißt, das wird in die Bestandteile zerlegt. Der gute Nebeneffekt ist, die Zelle bekommt mehr Energie, deswegen macht sie es auch beim Fasten gerne, ne? Weil dieser Abbau, der gibt Energie. Ja, und diese Autophagie, ich benutze das Wort sonst nicht so oft, die ist genial und die ist extrem wichtig. Und es gibt leider wenig Möglichkeiten, diese Autophagie anzukurbeln. Es gibt eigentlich außer Fasten nur noch zwei, das ist Schlafen und Sport. Mhm. Aber Fasten ist viel mächtiger, Fasten ist viel wirksamer.
Nee, ich finde, du sprichst einen ganz entscheidenden Punkt an. Wir reden ja auch mal viel über das Thema Longevity und da ist ja einer, wo ich sagen, der größten Faktoren, warum wir altern, natürlich schon die entzündlichen Prozesse im Körper.
Genau.
So, man spricht ja auch jetzt hier schon also von der Inflammation und dann gibt es ja dieses neue Wort des Inflammaging, Mischung aus Inflammation und Aging, also dem Altern. So. Das heißt also, man kann schon sagen, einer der Hauptfaktoren des Alterns ist sozusagen die Entzündung.
Und absolut,
ich finde, es ist so ein bisschen so, wie wenn irgendwo ein Feuer brennt und man dann dem Sauerstoff entzieht, dann geht das Feuer aus. So. Und so ähnlich ist es ja dann beim Fasten auch.
Das ist ein gutes Bild.
Ja, oder?
Ja, ja.
Dass man eigentlich so dieses Feuer, was im Körper ist, diese Entzündung im Körper in dem Augenblick, wo wir die Nahrung entziehen, eben halt tatsächlich dann auch dementsprechend dann quasi keinen Brennstoff mehr oder kein Sauerstoff mehr da ist, damit das Feuer weiter brennen kann. Und also es ist ja eine der auch im Zweifelsfall wirkungsvollsten Möglichkeiten, wirklich die Entzündung im Körper auch nach unten zu fahren.
Genau. Das ist wirklich ein sehr schönes Bild. Und das ist nachgewiesen und das ist sicherlich einer der Hauptwirkeffekte. Es gibt noch einen Wirkeffekt aufs Mikrobiom, das wissen wir ja heute auch. Darmbakterien sind extrem wichtig. Und vielleicht nochmal ein dritter Punkt, der ist schon auch wichtig. Wir essen halt heute, ja nicht alle, aber viele und jeder hat damit zu kämpfen, in der Regel halt doch zu oft, zu viel. Und da kommt mal was Süßes, da kommt mal Alkohol. Und in der Folge ist so, dass viele dieser Stoffwechselhormone, ne, Insulin ist das bekannteste, aber es gibt noch viel mehr, die sind alle nach oben reguliert. Und in der Folge verschließen die Zellen ihre Schleusen, das ist die Insulinresistenz zum Beispiel. Und jetzt kann man sagen, okay, ab jetzt passe ich immer auf und esse nie mehr Zucker. Da gibt es ja auch durchaus solche Trends. Das halte ich für völlig lebensfern. Dann kann man auch damit kriegt man die Schleusen auch auf. Es ist viel eleganter, es ist viel smarter zu fasten. Dann durchbricht man sofort diese Resistenz und dann kann man danach auch mal wieder ein Eis essen. Also ich denke, wie gesagt, man kann die ganz radikale Art wählen, dann braucht man auch nicht fasten.
Ja.
Wenn man immer 100% asketisch lebt, braucht man das Fasten nicht. Ne? Aber ich glaube, das ist...
Nein, das Leben ist auch noch zum Leben da, würde ich sagen.
So ist es.
Oder? Jetzt lass uns doch mal drauf eingehen, weil ich hatte schon ein bisschen beschrieben, diese 5 Tage. Was passiert in dem Körper während der 5 Tage? Insbesondere, ich hatte ja schon diesen zweiten, dritten Tag angesprochen, dass es so ein bisschen challenging ist. Magst du vielleicht einmal ganz kurz unsere Hörer hier mitnehmen, was da eigentlich so passiert?
Also das Wichtigste ist natürlich so, wenn jetzt nicht genügend Nahrung reinkommt, und das passiert eben beim Scheinfasten auch, dann greift der Körper auf seine eigenen Reserven zurück, auf die Fettreserven, also die Pölsterchen, die da sind. Damit er das kann, muss er echt einige Hormone aktivieren. Das nennen wir Lipolyse, also den Fettabbau, und das passiert dann hauptsächlich in der Leber und im Muskel. Und er muss einen Ersatzbrennstoff fürs Gehirn und die Muskeln herstellen. Das sind die Ketonkörper. Das ist inzwischen ja auch relativ bekannt worden. Diese Ketose, die ist was sehr Gutes. So, und damit dieses ganze Prinzip aber funktioniert, das sind Signalhormone, Signalbotenstoffe nennen wir die, müssen die mitarbeiten, um das Ganze wirklich auf Track zu bringen. Und jetzt kommt das Spannende, jetzt Richtung Longevity. Wird ja viel über Longevity geredet. Und da gibt es ja die bösen Buben bei der Longevity, die will man alle nicht haben. Das Insulin beispielsweise oder das mTOR. Oder wen will man haben? Man will die Sirtuine haben. Und das Entscheidende beim Fasten ist, genau das wird durch Fasten aber komplett in diese Richtung getrieben. Das heißt, damit diese Lipolyse, dieser Fettabbau läuft, passiert das. So, jetzt ist aber so, bis das Spiel funktioniert, du hast 2. oder 3. Tag gesagt, manchmal ist es auch der 1. oder 2. Tag. Also bei der ersten Fastenmahlzeit ist man noch guter Dinge und sagt, hey, super und so.
Läuft
Bombe, ja genau. So. Dann, wenn man Kaffee trinkt, hat man nicht damit zu tun, dass man einen Kaffeeentzugskopfschmerz hat. Wer auf Kaffee verzichtet, wird spätestens nach 24 Stunden ziemliche Kopfschmerzen für ein paar Stunden haben.
Deswegen, wenn man gewohnt ist, viel Kaffee zu trinken.
Wenn man gewohnt ist, 2-3 Tassen mindestens zu trinken. Also, aber das haben wir jetzt irgendwie gelöst. Ne? Also entweder man steht es durch oder man trinkt doch ein bisschen Kaffee. So, und dann in dem Moment, wo der Körper komplett auf diese Lipolyse umstellt, da rumpelt es schon auch ein bisschen. Also da kann sein, man fühlt sich einfach nicht gut und legt sich ins Bett und denkt, was ist denn los? Und das war jetzt wirklich eine schlechte Idee mit dem Scheinfasten. Und da gibt es nur eins, Augen zu und durch. Also ich empfehle, zu trinken und man soll mal an die frische Luft gehen. Und beim Heilfasten sagt man, man soll noch einen Einlauf machen. Und so. Aber am Ende ist es so, Augen zu und durch, weil danach kommt die schöne Zeit. Ne?
Ich finde es ganz interessant, weil du den Einlauf ansprichst. Ich habe das bei mir hier auch als Frage mal aufgeschrieben, weil die meisten Fastenkuren ja immer begleitet sind von einer intensiven Darmreinigung. Und Das ist ja beim Scheinfasten zumindest so nicht vorgesehen. Kann man das trotzdem machen oder würdest du davon abraten?
Kann man machen. Also es ist so, in der Summe ist Einlauf oder auch so abführende Salze vor dem oder am Anfang vom Fasten zu sich nehmen, keine schlechte Sache. Es lindert ein bisschen den Hunger und viele sagen auch, dass sie ein besseres Bauchgefühl haben. Ich persönlich brauche es nicht zum Fasten. Und nochmal, der Ausgangspunkt vom Scheinfasten war so ein ganz praktischer. Da bin ich jetzt wieder bei Walter Longo, meinem wissenschaftlichen Freund, der sagte, bist du verrückt? Du kannst doch nicht Amerikanern sagen, sie sollen Einlauf machen. Ja, das funktioniert in dieser Kultur nicht. Und wenn ich jetzt wieder Pareto-Prinzip sagte, Mensch, der erzielt 80-90% der Ergebnisse auf jeden Fall auch ohne Darmreinigung. Also, das heißt, wenn ich jetzt die Verjüngung oder was auch immer vom Fasten will, muss ich nicht darmreinigen. Aber ich habe viele Patientinnen und Patienten, die sagen, naja, also ich finde es schon ein bisschen angenehmer, wenn ich da am Anfang den Darm leer putze. Das bleibt also eine persönliche Präferenz.
Ja, ich kann das für mich als persönliche Präferenz sagen, dass ich besser finde, wenn es nicht so ist, weil ich finde, dass das so, wenn man so dieses Gefühl einer, was ja damit so ein bisschen zu tun hat, wie so eine Durchfallerkrankung dann so hat, fühlt man sich automatisch kranker. Und deswegen bin ich immer kein so großer Fan davon, persönlich, weil es eben halt für mich so konditioniert ist.
Genau, eine Faustregel ist vielleicht nochmal so medizinisch, das gebe ich auch immer so weiter. Ich sage, wenn jetzt jemand sagt, ja, was mache ich jetzt, persönliche Präferenz, was heißt das jetzt konkret, dann sage ich immer, also wenn jemand eher zu Verstopfung neigt, also so einen trägen Darm hat, also irgendwie weiß, auch sobald Urlaubsreise, funktioniert das eigentlich. Da würde ich sagen, eine gewisse abführende Maßnahme am Anfang ist gut. Wenn jemand so eher einen nervösen Darm hat und sagt wirklich, das ist jetzt gar nicht mein Problem, auf die Toilette zu gehen, dann würde ich sagen, nee, braucht man nicht.
Ja, ja. Was ich ganz interessant fand, und da würde mich deine Meinung zu interessieren, weil ich würde insgesamt mal gerne mit dir noch über ein paar Herausforderungen sprechen. Ich habe zum Beispiel genau das, was du sagst. Ich hatte den ersten Fastentag und ich hatte ja noch die Energie vom Vortag oder also Energie in Form von Kalorien vom Vortag. Ja. Ich bin dann morgens direkt irgendwie eine große Runde laufen gegangen, hatte dann mein üppiges Frühstück, also im Sinne von nicht üppig, also mein Porridge da gehabt und bin danach nochmal ins Gym gegangen und habe da auch nochmal irgendwie gute 1,5 Stunden trainiert, so, dann hatte ich dann mein Mittagessen so und alles super. Also der erste Tag, Bombe. Mhm. So. Und dann wirklich der wirklich massive Einfall im Sinne von doch deutlich schlapper, doch auch ein bisschen schlecht gelaunt, muss man auch sagen, was da so zukommt. Also ich fand das, und auch die Sinnfrage, also mich hat ganz klar am zweiten Tag auch die Sinnfrage, warum machst du das eigentlich, stark auch nochmal beschäftigt. Ja. Glaubst du, dass das vielleicht nochmal dadurch kam, dass ich es jetzt vielleicht auch am ersten Tag mit zu viel Aktivität etwas übertrieben habe und dadurch ein stärkerer Effekt war? Oder würdest du sagen, nee, weil das machst du ja sonst auch, bist du ja eh gewohnt, von daher mach es weiter? Oder wo also, ist so die Empfehlung?
Das ist halt eine super spannende Frage. Also klar, wenn du Sport machst am ersten Tag und zwar ordentlich und ich glaube, du hebst ja auch Gewichte und so, dann pushst du den Körper natürlich noch viel stärker in die Autophagie, in das Energiedefizit. Und du kannst aber jetzt die Ketonkörperbildung nicht maximal beschleunigen. Wie heißt dieser blöde Spruch? Das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Ne? Also insofern würde ich schon sagen, es ist wahrscheinlich nicht ganz optimal, extrem viel Sport. Zu viel Sport zu machen. Also man soll sich beim Fasten immer bewegen, auch um die Säure abzuatmen und so. Aber es könnte schon sein, dass das in dem Fall ein bisschen
den Tag etwas härter gemacht hat.
Ja, genau.
Okay. Was würdest du sonst noch sagen, sind die typischen Herausforderungen, die Menschen am Anfang des Scheinfastens haben?
Ja gut, ich glaube, das Wichtigste ist, diese Erfahrung mit sich auch zu tolerieren, dass man ein bisschen Hunger schon hat. Ich sage schon meistens, man hat kein oder wenig Hunger beim Fasten und das in der Summe stimmt es auch mal, aber man hat natürlich schon immer Stunden, gerade auch abends ist es mehr als morgens, wo man sagt, ach, jetzt wäre es auch schon schön. Ne? Und das ist, finde ich, so eine mentale Sache, die ist eigentlich auch sehr wichtig beim Fasten, dass man ein bisschen nochmal rausguckt, für sich differenzieren lernt, Appetit und Hunger und so, also das wahrnimmt, das geht dann immer ganz schnell vorbei. Also wenn man dann einen Tee trinkt oder eben so eine Fastenmahlzeit, ist das Thema wieder vom Tisch. Aber das Fasten hat wirklich auch, es ist so eine Lehrstunde, weil sonst neigen wir ja schon dazu, wir haben Bedürfnis, zack, möchte ich befriedigt haben. Und beim Fasten ist so eine Journey, wo man wirklich sagt, okay, das wackelt auch mal und da muss ich durch. Und das halte ich aber auch für das, was einen am Schluss so stolz macht, wenn man das Fasten geschafft hat. Also das Fasten hat für mich, ich freue mich da auch, wenn ich dann bessere Blutwerte habe oder wenn die Haut am Schluss besser ist. Aber ich finde, das Fantastische beim Fasten ist der Mindset, den man dabei kriegt.
Total, total. Vor allen Dingen, weil man auch, genau was du sagst, man fängt ja auch an, einige Leute arbeiten sich auch von so Mahlzeit zu Mahlzeit, sage ich mal so. Ja. Also so wirklich so, die haben gefrühstückt und dann nach 2 Stunden denken sie, ach, wann ist denn Mittag erst schon? Und ich finde, das gibt einem so eine unglaubliche Freiheit, wenn man dann erstmal in dem Modus ist, dass man auf einmal merkt, mit wie wenig man doch zurechtkommt.
Genau, und
dass
man hat wahnsinnig viel Zeit auf einmal.
Ja, man hat wahnsinnig viel Zeit, aber man hat auch so eine, es ist eine Art von Freiheit.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall. Ich überlege gerade, gibt es den Spruch von Stefan Bruno beim Kollegen von mir, frei ist nicht, wer viel hat, sondern wer wenig braucht. Mhm. Na, und das ist genau das, was beim Fasten passiert. Na.
Ich muss dir sagen, weil du jetzt gerade so ein bisschen sagtest, so mit dem ganzen Thema des Weglassens und Blutwerte. Ich musste jetzt neulich mal für eine Woche alle meine Supplements weglassen und damit die Blutwerte genommen werden konnten. Und da ging es eben halt um ein bestimmtes Testverfahren, was wir dafür machten. Und das war für mich so ein bisschen wie auf der Autobahn schnell fahren ohne Gurt. Also auf einmal, wenn man immer gewohnt ist, einen Gurt zu tragen, dann denkt man auf einmal, oh Gott, wo ist man? Ich bin nicht angeschnallt.
Auch spannendes Bild, ja.
So, und ja. Deswegen ist für mich tatsächlich immer die Frage bei diesem Scheinfasten, würdest du sagen, wenn ich jetzt gewohnt bin, gewisse Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, sollte ich die weiternehmen? Ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich bei sowas wie Magnesium oder Vitamin C wird wahrscheinlich jetzt nicht so viel passieren. Ich denke da aber insbesondere auch so an meine Omega-3-Kapseln, sowas, was ja dann wieder auch so Fett und Kalorien im Zweifelsfall dann ja auch beinhaltet.
Genau, das Wichtigste hast du schon mal gesagt. Also Magnesium wird ja auch, also das würde ich weiternehmen. Das wird ja auch in der Fastentradition sehr gerne supplementiert, ne, weil man kann auch ein bisschen Wadenkrämpfe kriegen. Also Magnesium, Calcium, manche auch Kalium, das kann man auf jeden Fall weiter einnehmen. Medikamente übrigens also kann man sowieso und sollte man auch weiter einnehmen, außer bei Bluthochdruckmitteln, da muss man aufpassen. So, und dann Vitamin C, da sehe ich es anders. Ne? Wir haben ja vorher darüber gesprochen, der Körper soll gestresst werden. Mhm. Ja? Und das heißt schon auch, dass man in dieser Fastenwoche ihm nicht alles weitergeben sollte, auch nicht an Supplementen, weil dann unterbrichst du letztlich diese Hormesis. Natürlich ist es on the long toll, Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen oder über die Nahrung oder über Supplemente auf Vitamine zu haben, aber das würde ich nicht beim Fasten machen, weil dann hast du eigentlich du dämpfst diesen eigentlichen Kerneffekt vom
Also eher Fasten. Auf die Mineralien setzen, aber nicht auf die Vitamine.
Genau, die Mineralien sind gesetzt. Und beim großen Rest würde ich ganz bewusst eine Pause machen. Man kann sich darauf freuen. Das Prinzip beim Fasten ist ja, dass es danach noch besser hilft und wirkt. Na, weil die Schleusen wieder auf sind, weil die Zelle wieder sensibel ist. Ne? Du kannst ja auch, wenn die Zelle übersättigt ist, kannst du noch so viel reinschmeißen. Da kommt ja nichts rein. Ne?
Es gibt aber doch auch gewisse Nahrungsergänzungsmittel, die den Effekt sogar unterstützen können. Also,
Genau. Das wäre jetzt die Frage, jetzt sind wir natürlich beim Longevity-Thema. Ne? Jetzt nehmen wir vielleicht mal NMN oder Glucosamin oder Spermidin.
Ich wollte gerade sagen, so exotisch habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte eher so an Spermidin.
Ja, genau. Also das ist nochmal gut, dass du nachfragst. Klar. Also da wird es jetzt tricky bei den Longevity-Supplementen. Also für Spermidin würde ich schon sagen, das macht Sinn.
Ne? Also Spermidin hat einen positiven Effekt auf die Autophagie.
Genau, es fördert die Autophagie. Nun hat man wissenschaftlich nie untersucht, ob wenn die Autophagie sowieso schon so stark angekurbelt ist wie beim Fasten, ob dann das Löffelchen Weizenkeime noch oder die Spermidinkapsel da noch was bewirkt, das weiß am Ende keiner. Gell? Aber ich muss jetzt fairerweise sagen, wenn ich faste, nehme ich auch ein bisschen Spermidin. Ne? Weil es juckt einen so ein bisschen in den Fingern, so, ach, wenn ich jetzt schon hier die Autophagie Autophagie ankurbele, dann gebe ich es mir jetzt ganz. Ne?
Ja, ist so ein kleiner Turbo nochmal ja, zusätzlich, klein, wo man aber nicht genau weiß, ob er wirklich...
Genau, am Ende weiß man es nicht genau. Also sag mal, ich bin schon so weit überzeugt, dass ich sage, wir können ja nicht immer fasten. Ne? Deswegen ist es spannend, was sich im Longevity-Bereich tut, wenn man auch sagen muss, da muss auch noch viel, viel geforscht werden. Aber wenn man das vergleicht, ist das Fasten einfach viel, viel, viel sicherer, effektiver als all das, was wir sonst wissen. Also wer über Longevity redet, der muss als erstes über das Fasten reden und über Sport. So, danach kommt erstmal gar nichts, lange gar nichts.
Aber ne? ich würde sagen, ich wurde noch nicht korrigiert. Ich war immer der Meinung, die meisten Longevity-Experten sind der Meinung, dass Muskulatur eine der besten Absicherungen ist. Und da hat mir jetzt neulich dann gerade auch wieder mehrere Leute widersprochen, sagen so, nein, das Wichtigste ist, die Inflammation nach unten zu bringen, was ja dann wieder sehr stark auch, also Großteil der Entzündungsprozesse im Körper sind ja eben halt durch Essen und Stress eben halt irgendwo
ausgelöst. Genau, also sagen wir, beim Sport wird immer durcheinander gebracht, dass man jetzt denkt, durch Sport wird die Lebensspanne verlängert. Das tut er nicht, sondern er vergrößert die Gesundheitsspanne.
Ganz genau.
Das ist der Punkt. Und Muskeln, natürlich, wenn man viel Muskeln hat, das ist schön, wenn man sehr viel Muskeln hat, entstehen die Myokine, die auch ein bisschen entzündungshemmend sind. Aber das ist nicht das Eigentliche, worum es bei den Muskeln geht. Wie gesagt, das ist vor allem Mobilität, Gesundheit,
Sturz.
Und wie du gesagt hast, wenn man aber jetzt mal wirklich die Daten anschaut, was verlängert die Lebensspanne, da ist man bei Ernährung und vor allem bei Fasten. Und das ist auch nochmal sehr wichtig, das wird bei der ganzen Sache auch immer vergessen, Stress. Ne? Das ist da aber auch nochmal ein interessanter Punkt. Beim Fasten gibt es einen Crosslink, wie wir sagen. Das Fasten ist ja ein Stress im ersten Moment. Und der Stress wird gemeistert. Den meistern wir. Und dadurch empfinden auch die meisten Menschen, dass sie selbst mentalen oder psychologischen Stress nach dem Fasten besser bewältigen können.
Ich würde jetzt gerne mal die Kaffeefrage nochmal aufnehmen.
Ja, so, sehr gerne.
Und also, du siehst das Thema Kaffeekonsum nicht ganz so kritisch. Jetzt ist die Frage natürlich mit Milch, ohne Milch, mit Zucker, ohne Zucker, Decaf oder nicht Decaf.
Genau. Also, ich muss sagen, ich werde schon auch viel kritisiert wegen meiner Position zu Kaffee, ne? Weil in den klassischen Fastenkliniken gibt es keinen Kaffee. Ich weiß auch, was die Philosophie dahinter ist, ne? Dass man sagt, man soll auch mal von allem wegkommen. Das kann ich auch teilen. Also, und es gibt eine Gruppe von Menschen, die sollten wirklich auf Kaffee verzichten beim Scheinfasten oder beim Fasten, das ist die wirklich einen sehr empfindlichen Magen haben und die auch sonst schon vielleicht sagen, oh, wenn ich einen doppelten Espresso trinke, dann habe ich Magenprobleme ein paar Stunden. Dann sollte man es beim Fasten nicht machen, weil beim Fasten ist man ja sensibler. Ne? Aber ansonsten, ich habe es schon erwähnt, die Autophagie wird gefördert durch Kaffee. Also Spermidin, Kaffee, Fasten. Warum nicht? Also das ist für mich gesetzt. So, jetzt kommt der Punkt. Wir wissen heute ja, dass Kaffee in der Summe gesund ist und koffeinhaltiger Kaffee ist noch ein bisschen gesünder als entkoffeinierter.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Ich dachte mal andersrum. Okay.
Nee, ist noch ein bisschen gesünder, ist nicht viel, aber Kaffee ist ja letztlich ein Pflanzenextrakt mit tausend von sekundären Pflanzenstoffen und das Koffein, die Koffeinsäuren so, ist halt ein Teil davon. Ne? Der treibt natürlich das auch energetisch sehr an. Man hat noch ein bisschen mehr davon, wenn es koffeinhaltig ist. Milch, das hat jetzt gar nicht nur mit dem Fasten zu tun, aber da gibt's Untersuchungen auch hier, die liefen auch hier an der Charité, auch mit Schwarztee übrigens. Und es ist halt so, dass Kuhmilch blockiert ein paar der guten Wirkungen, die Kaffee und Schwarztee
reduziert
haben.
Wahrscheinlich sowohl die Bitterstoffe als auch oder die Wirkung der Bitterstoffe.
Und bindet die auch ein bisschen.
Ja.
Ne? Und dadurch, die Prozentangabe.
Und es sind ja auch Kalorien, darf man ja auch nicht vergessen.
Genau, das kommt noch mit dazu. Blockiert so ein bisschen und deswegen würde ich sagen, man soll ja auch kein, also da kann schon beim Fasten auch mal, wenn jetzt jemand eine kleine Portion Joghurt mal zu sich nimmt, da wird jetzt nichts Schlimmes passieren. Aber besser ist es, frei von tierischen Proteinen. So. Und dann wird natürlich ganz oft gefragt, so, was ist jetzt mit dem Hafermilchschäumchen auf dem Espresso? Ja, also ein ganz kleines Schäumchen geht. Aber immer wieder der Appell, nicht zu sehr schummeln.
Okay, okay. Alter, so, aber eigentlich, ich finde jetzt mal, um es zu resümieren, wenn man es alles weglassen kann, ist es wahrscheinlich die bessere und purere Variante.
Ja,
wenn
genau.
Man darunter leidet, dann kann man gegebenenfalls mal über Kaffee nachdenken.
Und ja, genau.
Wenn man sagt, ja, aber dann kann ich ihn nicht trinken, wenn da nicht ein Schuss Milch dabei ist oder sowas, dann gibst du den jetzt sozusagen auch nochmal zur Not frei.
Dann genau, ein kleines Hafermilchschäumchen, aber die ungezuckerte Hafermilch.
Okay. Jetzt kommen wir doch mal zu den Nebenwirkungen. Welche Nebenwirkungen können auftreten und wann würdest du sagen, sollte man auch wirklich abbrechen?
Genau, Nebenwirkungen, da ist ganz wichtiges Thema. Also Kopfschmerzen habe ich schon genannt, haben wir schon drüber gesprochen. Da hängt manchmal mit dem Kaffee zusammen, aber auch, trotzdem Fasten macht oft Kopfschmerzen. Muss man durch. Kreislauf ist auch, also nicht gefährliche Kreislaufstörung, aber dass einem vielleicht schwarz vor Augen wird, wenn man aufsteht. Ne? Also beispielsweise muss man ein bisschen
aufhört.
Nee, beim Auto. Ja. Beim Autofahren. Aber zum Beispiel so ein Klassiker ist, der sowieso schon ein bisschen labilen Kreislauf hat. Schön, ach, jetzt nehme ich mal ein richtig schönes, heißes Bad. Ne? Und da haben ja sowieso viele Menschen, wenn sie dann aufstehen, da werden sie schon schwindelig und schwarz vor Augen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Da empfehle ich ein bisschen Rosmarin-Tee, das regt den Kreislauf an. Man muss das einfach wissen und nicht denken, oh Gott, was passiert jetzt? Dritte Nebenwirkung von Fasten ist, man friert mehr. Deswegen ist es halt eine Challenge, auch im Winter zu fasten. Man friert deswegen, weil der Körper ist ja klug. Der sagt, da kommt zu wenig Energie, also stelle ich mal die Heizung runter. Die Körperkerntemperatur sinkt und das empfinden wir als Frieren. Das ist alles normal. Es gibt zwei Punkte, wir reden ja zwar heute vor allem vom Fasten für Gesunde, aber trotzdem, manchmal ist ja gesund und krank auch so ein bisschen fließend. Wer nicht fasten sollte, ohne vorher ärztlich das abzuchecken, ist, wer unter Gallenstein leidet, also Beschwerden durch Gallensteine hat. Nicht, wenn es mal im Ultraschall so festgestellt wurde. Und wer schon mal einen Gichtanfall hatte. Ne? Ja, weil Fasten kann eine Gicht auslösen. Ne? Und ein ganz wichtiger Punkt, der liegt mir wirklich immer am Herzen, wenn man mal unter einer Essstörung gelitten hat, also eine Anorexie oder eine Bulimie, dann ist Fasten nichts. Ne? Weil das kann das wieder so beleben. Ne? Dann schön pflanzenbasierte, gesunde Kost weitermachen, aber kein Fastenabenteuer eigentlich.
Okay, verstehe. Das ist also quasi letztendlich eine psychologische Komponente sozusagen, wo man dann nicht wieder so einen Trigger setzen sollte.
Genau.
Verstehe. Was würdest du sagen, war denn der überraschendste Effekt, Erkenntnis oder Erfahrung, die du bisher jetzt gemacht hast mit dem Thema Scheinfasten?
Also was mich beim Scheinfasten wie beim Heilfasten halt beeindruckt, ist diese Schnelligkeit der Wirkung. Also so ein bisschen leiden wir, denke ich, doch alle drunter, dass man immer so, man muss ja immer so viel machen und da muss man jeden Tag zum Sport oder jeden zweiten Tag und dann sieht man nach einer gewissen Zeit Wirkung. Beim Heilfasten und beim Scheinfasten ist das wie wir sagen so Bäm. Ne? Also man startet und schon am zweiten, dritten Tag denkt man, huch. Was passiert dir? Und das ist für mich, ja, dann gibt es natürlich einzelne Wirkungen, ne? Tolle Wirkungen auf den Blutdruck, auf den Blutzucker, auch auf die Stimmung und so. Aber für mich ist die Schnelligkeit eigentlich das Verrückte beim Fasten.
Ich finde auch, also wenn man sich überlegt, wie schnell 5 Tage immer so vergehen, das ist ja dann teilweise so, ach krass, das ist ja schon wieder 2 Wochen her, so nach dem Motto. Genau. Und wenn man dann aber merkt, was man in 5 Tagen tatsächlich in seinem Körper da bewirken kann, dann ist das schon ein wahnsinniger Effekt. Was würdest du denn sagen, was kann man denn so insgesamt als positiver Effekt, wir haben schon ein bisschen gestriffen, aber was kann man so als positiven Effekt aus dem Fasten dann mit in den Alltag wieder nehmen?
Also ein paar Dinge haben wir schon genannt. Also ich finde, erstmal merkt man nach dem Fasten, also dafür man nicht 100%, aber die meisten Menschen merken nach dem Fasten schon auch ganz klare Effekte. Meistens wird die Haut besser nach dem Fasten, meistens ist die Verdauung besser.
Irgendwie sind die Augen auch weiter offen.
Es ist schon so die Regel, so dass man nach dem Fasten so denkt, oh.
Man sieht einfach besser aus.
Ja, das fühlt sich irgendwie gut an. Ne? Mhm. Dann hat man diesen mentalen Effekt. Und das bekräftige ich auch immer wieder, auch bei mir selber, dass ich sage, hey, man darf stolz auf sich sein. Ne? Man hat das geschafft. Und das pusht auch letztlich viele der anderen Dinge, wo man mit seinem sogenannten inneren Schweinehund zu tun hat. Ne? Also das ist für mich nochmal eine ganz super Wirkung vom Fasten. Und diese Verjüngung, die spürt man jetzt ja, man sieht sich im Spiegel ein bisschen besser, aber die Verjüngung kann man natürlich eher messen. Ne? kann auch, wer Lust hat. Also es sind viele gute Wirkungen vom Fasten.
Okay. Wenn du jetzt sagen würdest, was wäre so das, wo du sagst, das ist ein realistisches Optimum viermal im Jahr?
Genau, das ist eigentlich das, worauf ich so inzwischen mich zuspitze. Also sag mal, früher hat man immer gesagt, einmal pro Jahr 7 Tage Heilfasten. Ist auch schön, aber das reicht wohl nicht aus. Man ist wohl mit, es sollten 15 Tage Fasten im Jahr mindestens sein. Also das wäre 3x5 Tage Scheinfasten. Mhm. Oder 2 oder 1x7 und 1x8 Tage. Also wer sagt, ich mache es lieber am Stück länger. Und ideal ist wohl 20 Tage. Ne? Walter Longo, der ist noch verrückter, aber der hat jetzt eine Studie veröffentlicht, da hat er wirklich Patienten mit Diabetes Typ 2 geheilt zu einem großen Teil. Da war es 12-mal im Jahr, also jeden Monat.
Oh wow.
Ganz ehrlich.
Selbst der Fastenpapst sagt, da knickt er ein.
Da knicke ich ein. Nee, das möchte ich dann irgendwie auch nicht.
Ich verstehe. Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Was ist dein Nummer 1 Tipp, wenn man mit dem Scheinfasten starten möchte?
Also mein Nummer 1 Tipp ist, es ist doch ein bisschen vorzubereiten. Es muss nicht lang sein, ne? Aber in Kalender eintragen oder ins Handy eintragen. Auch das engere Umfeld informieren, zu sagen, ich mache das jetzt. Ne? Damit man nicht so ganz Gefahr läuft, du fasst das, aber wir haben doch jetzt die Einladung oder hey, komm, wir gehen jetzt dahin und trinken einen Cocktail oder irgendwas. Also planen, informieren halte ich für eine ganz wesentliche Sache. Und der zweite wichtige Tipp ist, das Fasten ist am Anfang ist ja Hormesis, ne? Also ist diese Reizreaktion, diese Selbstheilung, ist aber ein Stress am Anfang. Und deswegen, wer schon weiß, wenn jetzt jemand sagt, ach, ich fange jetzt am Donnerstag an zu fasten und am Freitag hat er aber das entscheidende Gespräch in seiner beruflichen Laufbahn oder eine ganz schwierige familiäre Geschichte am Laufen, dann sollte er das nicht machen. Weil Stress kann man nie planen so ganz. Ne? Aber wenn man sowieso schon weiß, da kommt ein Megastress, so, dann ist es definitiv nicht der richtige Zeitpunkt für das Fasten.
Ich finde den richtigen Zeitpunkt nochmal eine ganz wichtige Frage, auch wenn ich jetzt schon sagte, es wäre meine letzte Frage gewesen, aber es ist ganz interessant, weil ich habe es für mich zum Beispiel immer so gemacht, dass ich meinen Nulltag, also wo ich schon nur runterfahre, am Freitag hatte und da habe ich dann Samstag angefangen, Sonntag war dann mein schwieriger Tag und da habe ich dann bis Mittwoch sozusagen im Büro dann die anderen Tage gehabt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich es nicht alles einen Tag vorziehen würde. Warum? Weil der Donnerstag ist ja ein ganz normaler Tag, nur dass ich ein bisschen weniger esse. Genau. Der Freitag, der Tag 1, fühlt sich ja, wie ich ja auch an meinem Sportroutine gesagt hatte, eigentlich ja noch recht normal an.
Ja, genau.
Und von daher würde ich jetzt, glaube ich, das nächste Mal Scheinfasten, würde ich wahrscheinlich dann Donnerstag 0, Freitag erster Tag. Ja. Dann hast du dann den Samstag und Sonntag sozusagen als die vielleicht schwierigeren Phase, wobei der dritte Tag bei mir eigentlich immer der ist, wo die Energie zurückkommt, ich dann wieder richtig Lust habe auf Bewegung und Sport. Und dann kann man ja den eigentlich nur, hat man eigentlich so in Mitleidenschaft gezogen, eigentlich nur 2 Bürotage, oder?
Absolut. Hättest du mich früher gefragt, hätte ich dir das genau gesagt. Ich mache es nämlich selber auch so.
Okay.
Ja,
okay.
Also ich faste immer so, dass.
Nach Jahren das falsch machen.
Nicht falsch. Aber es ist noch mehr easy going. Und denn Freitag, Samstag, Sonntag, dann ist man schon mal gut. Dann hat man eigentlich alles. Dann ist man im guten Lauf. Ne? Und dann kann man den Montag und Dienstag noch gut.
Sehr gut, sehr gut. Lieber Andreas, ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich möchte also an dieser Stelle nochmal das Buch empfehlen. Es heißt Scheinfasten, mein Masterplan von Professor Dr. Andreas Michalsen und es ist erschienen im ZS Verlag.
Danke, lieber Lietz.
Hast du ein Lieblingsrezept eigentlich in diesem Buch?
Oh ja, doch. Also es sind wunderbare Rezepte drin, aber Blitzrisotto mit Kürbis ist mein Favorit.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.